Hallo und herzlich willkommen zu Alle Bücher müssen gelesen werden von und mit Klaus Varias, dem einzigen und besten deutschsprachigen Podcast, der sich nur mit fantastischer Literatur beschäftigt. Wie in jeder Woche geht es um zwei fantastische Bücher. Und zwar sind das diese Woche Ender's Game von Orson Scott Card und Old Man's War von John Scalzi, beziehungsweise auf Deutsch heißt das Krieg der Klone. Warum genau diese beiden Bücher? Ausgangspunkt für diesen Podcast ist das Buch Old Man's War von John Scalzi. Dabei handelt es sich um, tja, militärische SF, sage ich mal so. Naja, es gibt natürlich viele Bücher, mit denen man das vergleichen könnte. Also das Buch selber hat viele Elemente von Forever War, von, Forever War von, also von Starship Troopers von Robert Heinlein und Forever War von John Haldeman. Ich habe hier doch das Buch Ender's Game dann ausgewählt für diesen Podcast, weil es nämlich noch ein Element enthält, das in beiden Büchern vorkommt, und das ist das Alter. Und zwar in Old Man's War geht es um alte Männer, die einen Krieg führen. Und in Ender's Game ist es genau das Gegenteil. Da hat man Kinder, die einen Krieg führen. Ja, so viel zu diesem Thema der Woche. Fangen wir gerne mal mit dem besseren Buch an. Und das wäre dann ja wohl Ender's Game, ganz klar. Wie bin ich zu dem Buch gekommen? Ja, wie kann man nicht zu dem Buch kommen? Auf jeder Liste mit den besten SF-Büchern des letzten Jahrtausends steht das ziemlich weit oben. Es steht da in überraschend vielen Listen von also Belletristik sehr weit oben. Es ist bestimmt eins der besten, also eins der einflussreichsten oder meistbeachtetsten Bücher, die SF jemals hervorgebracht haben. Ist tatsächlich schon 1977 erschienen. Ja, und genau, es wurde sogar verfilmt, und zwar erst letztes Jahr, das heißt 2013, mit Harrison Ford in, naja, in einer Rolle, in einer Hauptrolle, in einer Nebenrolle, wie auch immer. Ja, wer halt den Film nicht gesehen hat, wer das Buch nicht kennt, und so weiter und so fort, eine kurze Zusammenfassung, worum geht's in dem Buch überhaupt? Also erstmal die Gesamtsituation schaut so aus, also das ganze Buch spielt irgendwann mal in der Zukunft. Die Menschheit hat sich so im Sonnensystem breit gemacht, und da kommen wir tatsächlich zu einer Invasion von Aliens, den sogenannten Krabblern. Und schaut das so aus, dass sich diese Krabbler, tja, von außen nach innen durchs Sonnensystem durcharbeiten. Sie sind anscheinend waffentechnisch überlegen, sie sind zahlenmäßig überlegen, sie kommunizieren nicht mit den Menschen, das heißt, es werden keine fünf Funksprüche abgesetzt, es wird nichts abgesetzt. Diese Krabbler tja, besetzen nach und nach Asteroiden, Raumstationen, was weiß ich was, und bringen dort einfach alle Menschen um, ohne irgendwas Großartiges dazu zu sagen. Tatsächlich gewinnt die Menschheit oder übersteht die Menschheit diese erste Invasion, und kurz darauf folgt eben die zweite Invasion der Krabbler, die auch die Menschheit knapp für sich entscheiden kann. Warum genau, das weiß man in der Gegenwart des Buches nicht, es ist ein militärisches Geheimnis, aber eins steht fest, irgendwann kommt die dritte Invasion der Krabbler, und dem muss man zuvorkommen, also man muss diese dritte Invasion irgendwie verhindern, abfangen, was weiß ich was. Und zwar, ohne da viel vorwegzunehmen, hat die Erde eine Flotte auf den Weg geschickt hin zu dem Heimatplanet der Krabbler, also dieser Käfer-Insektenrasse, um eben, tja, einen Krieg nach Hause zu bringen zu den Krabblern, um eben diesen Krieg zu gewinnen, obwohl die Chancen äußerst schlecht stehen, denn die Menschheit ist eben, tja, produktionsmäßig, also technologiemäßig, eigentlich alles mäßig unterlegen. Und die einzige Hoffnung der Menschheit, diesen Krieg zu gewinnen, sind tatsächlich Kinder. Und zwar nicht irgendwelche Kinder, sondern das Buch basiert auf der Idee, also auf der Vorstellung der großen Persönlichkeiten. Also der Idee, dass es in der Geschichte der Menschheit immer wieder Personen gibt, die halt, tja, die Geschichte wenden können, also die Geschichte beeinflussen können. Also, um jetzt mal ein Beispiel zu geben, sagen wir mal Julius Caesar, dass man halt einen Feldherr hat, der ein Genie ist und einen aussichtslosen Krieg gewinnen kann. Also so jemand wird gesucht. Also die Flotte ist schon unterwegs. Den einzigen Durchbruch, den die Menschheit wirklich so erzielt hat, bevor die Flotte abgereist ist, ist eben eine überlichtschnelle Kommunikation. Also man muss sich so vorstellen, die Flotte ist jetzt schon unterwegs, sie ist schon seit 50 Jahren oder so ähnlich unterwegs. Und ja, sie kann halt immer noch mit der Erde kommunizieren, aber was eben dieser Flotte noch fehlt, das ist eben der Oberbefehlshaber. Also ein militärisches Genie, das eben diese unterlegene Flotte gegen den überlegenen Gegner zum Sieg führen kann. Und die ganze Welt, man ist auf der ganzen Welt auf der Suche nach diesem einem Genie, nach diesem Wunderkind, ja, Wunderkind ist genau das richtige Wort, das eben diese Flotte befehligen soll. Und dazu bekommt jedes Kind auf der Welt im, ja, ich glaube schon im Säuglingsalter, einen sogenannten Monitor eingesetzt. Tja, der Monitor ist eben eine Überwachungs Sonde, Programm, irgendwas, die im Prinzip alles aufzeichnet, also auch die Gehirnwellen und alles Mögliche, und eben so nach einem Genie sucht, nach einem Wunderkind, das eben, tja, dann vom Militär rekrutiert wird. Und genauso passiert es eben auch mit Ender. Und zwar schaut die familiäre Situation so aus, dass das Ender, der Ender ist das dritte von drei Kindern. Auf dieser Welt in der Zukunft gibt es tatsächlich eine sehr strenge Geburtenkontrolle und normalerweise ist nur ein oder zwei Kinder pro Eltern erlaubt. Und die dritten Kinder, also die Dritts, sind wahnsinnige Ausnahmen und seine Eltern haben tatsächlich nur die Lizenz bekommen, ein weiteres Kind zu zeugen, weil nämlich die ersten beiden, Beta und Valentine, eben Genies sind. Sie sind Genies, aber leider nicht brauchbar für den Militärdienst, beziehungsweise nicht brauchbar, um diese Aufgabe, diese Position als Heerleiter auszufüllen. Aber trotzdem waren sie Genies genug, dass eben die Regierung den Eltern von Ender eben die Lizenz gegeben haben, nur ein Kind zu zeugen. Das war dann Ender. Ender wird dann quasi als, naja, zumindest mal potenzielles Genie erkannt und er wird rekrutiert vom Militär. Tja, im Alter von, lass mich jetzt lügen, 5 oder 6 Jahren müsste das gewesen sein. Also als Sechsjähriger wird er vom Militär rekrutiert und er kommt in den Orbit auf einen Asteroiden in die Militärschule, in die Kampfschule und dort wird ihm, tja, das Kämpfen beigebracht. Ja, das ist mal so, ist die grobe Rahmenhandlung erst einmal. Es gibt da noch, ja, vielleicht müssen wir ein bisschen mehr erzählen. Diese Kampfschule ist eben die erste Station auf seiner Laufbahn und die schaut im Prinzip so aus, oder das wichtigste Element in dieser Kampfschule, das ist der Kampfraum und der Kampfraum ist tja, ein Raum, wo es keine Schwerkraft drinnen gibt und in diesem Raum gibt es halt, kann man sich das vorstellen, vielleicht wie, naja, ein Fußballfeld, man hat zwar Tore, eins auf jeder Seite, und die Kinder, tja, müssen durch die Tore raus und müssen halt entweder das gegnerische Team auslöschen, dafür haben sie so Laserdeck-Pistolen, also es werden keine wirklichen, die Kinder werden nicht wirklich abgeschossen, aber es ist so eine Art sportlicher Wettkampf. In diesen schwerelosen Raum spielen halt zwei Teams um den Sieg. Naja, obwohl das alles Kinder sind, im Alter von ungefähr 6, 7, 8 Jahren, wissen die natürlich, womit sie es da zu tun haben. Also das sind alles Genies. Sie wissen alle, dass das halt ein bitterer Ernst ist und sie wissen alle, dass eben, dass diese Kampfschule eine Vorbereitung ist auf ihre spätere Karriere in dem Militär, indem sie halt quasi ausgebildet werden als Kommandanten von Raumschiffen oder vielleicht sogar als eben der Oberkommandant, als der Obergeneral überhaupt. Und ja, in dieser Situation muss sich Ender eben zurechtfinden in diesem Buch. Und das ist tatsächlich nicht einfach. Also nicht einfach wäre halt untertrieben gesagt, weil nämlich worum es in dem Buch vor allem geht, das ist eben die Erziehung von Ender hin, also von einem normalen Kind hin zu eben dem, was er sein soll. Und was er sein soll, ist eben dieser ist halt dieser übermächtige, überwahnsinnige General, der eben die Schlacht für sich entscheidet. Und das ist ein wichtiges Element in dem Buch, weil, wie gesagt, Ender hat diese zwei Geschwister, das eine ist Peter, das andere ist Valentine, die sind eben auch beides Genies. Und man hat aber das Problem, Peter ist zum Beispiel ein Psychopath, wie er im Buch steht. Ein Soziopath, der schon als Kind ja, psychopathische Dinge tut, was halt so Psychopathen so machen. Und wenn man den halt in diese Position, also die Idee ist, dass man zwar ein Dings braucht, einen Heerführer, aber man braucht nicht gerade Hitler. Man braucht halt irgendjemanden, der nicht zu gut und nicht zu schlecht ist. Das ist das Problem mit dem zweiten Kind, Valentine, mit der Schwester. Die ist nämlich zu gut. Sie ist zu pazifistisch und sie ist nicht, auch nicht aus dem Militärdienst zu gebrauchen. Und Ender ist irgendwie so in der Mitte. Er ist halt eigentlich ein normales Kind, das eben ja begabt ist und ein Hauptteil oder ein Haupthandlungsbogen des Buches ist eben, wie er in dieser Kampfschule und später in der Kommandoschule eben zerstört wird. Er wird einfach vernichtet von den, wie soll ich sagen, den Ausbildern. An erster Stelle ist der Hiram Graff. Im Film wird der von Harrison Ford gespielt und ja. Und der weiß ungefähr, ja, ich sag mal so, im Buch gibt es immer wieder, jedes Kapitel fängt im Prinzip mit so einem kurzen Gespräch an, wo eben sich zwei Militärs miteinander unterhalten und sie unterhalten sich eben über das, was die Kinder so machen, über das, was halt dort getrieben wird. Und da gibt es halt so einen Aussatz, mehr oder weniger, dass halt, ja, die Kinder zerstört werden müssen. Sie müssen einfach vernichtet werden. Das Kindsein muss ihnen ausgetrieben werden. Sie müssen halt in dieser Situation aus permanentem Druck, permanenten Konkurrenz, permanenten Verrat, permanenten Verlust von Freunden, also in dieser permanenten, brutalen, feindlichen Umgebung müssen eben diese Kinder leben, damit halt ihr Geist geformt wird, um sie halt auf diese Aufgabe vorzubereiten, auf den Krieg gegen die Krabbler. Ja, das ist halt, wie gesagt, diese Situation, das ist eigentlich die Geschichte in dem Buch. Und in dem Buch geht es halt darum, wie halt tja, auf der einen Seite Ender zum General ausgebildet wird. Und es gibt tatsächlich noch eine Nebenhandlung, es gibt einige Nebenhandlungen, und eine der wichtigeren davon ist, wie eben Peter und Valentine als Kinder politischen Einfluss auf der Erde erreichen und dort eben im Verlaufe des Buches zu einflussreichen Politikern werden tatsächlich, auch in jungen Jahren. Ja, so viel zu dem Buch, so viel zur Handlung. Vielleicht noch zwei, drei Worte zum Autor hinten nach. Orson Scott Card hat eben einige gute Bücher geschrieben, sogar ziemlich viele, muss man sagen. Am bekanntesten ist natürlich dieses Ender's Game. Hat dann noch eine Fantasy-Serie geschrieben, die auch sehr gut ist. Die Legende von Elwin den Schmied, tja, und noch ein paar Anselromane. Treason, der Spenderplanet oder auch der heiße Schlaf fällt mir also auf die Schnelle ein. Und was dem allen gemeinsam ist, also man muss vielleicht eins vorweg schicken, Orson Scott Card ist tatsächlich Mormone, und diesen Büchern, oder seinen Büchern hat's meistens gemeinsam oder hat's größtenteils gemeinsam, dass man so einen religiösen Einfluss hat. Also nicht unbedingt jetzt aufgesetzt religiös, aber man hat doch diese Erlösergestalten. Also Ender ist auch eine Erlösergestalt. Er soll halt die Menschen, also er ist dazu ausersehen, die Menschheit zu retten. Halt ihm als Heeresführer, als General, als oberster Befehlshaber der Flotte soll er die Menschheit retten. Und dazu wird er quasi tja, kaputt gemacht. Also er wird seiner Kindheit beraubt, seiner Freunde beraubt, seines allen beraubt und immer weiter zerstört. Im Prinzip ist es ein Buch drüber, wie halt ein Kind, wie Kinder zerstört werden. Ja. Ich würde mal sagen, so viel mal zu dem Buch erst einmal. Wir kommen dann beim Vergleich bestimmt noch drauf zu sprechen. Kommen wir jetzt zum Buch 2. Da haben wir eine Ja, es ist ein ähnliches Buch, also ein ähnliches, es ist ein ganz ähnliches. Also das zweite Buch. Das ist Old Man's War, beziehungsweise Krieg der Klone von Scalzi. Wie bin ich zu dem Buch gekommen? Das ist tatsächlich eine witzige Geschichte. Ich habe damals, als ich noch Papierbücher gelesen habe, habe ich auf Amazon herumgestöbert und habe so ein schickes Buch gefunden. Da war ein Raumschiff drauf, aus dem Laserstrahlen rausgekommen sind. Ja, ich habe es deswegen gleich gekauft. Name war Krieg der Klone auf Deutsch. Tatsächlich ist auf vielen der Bücher, also das sind glaube ich, ist zumindest jetzt schon eine sechsbändige Serie, und auf allen diesen Büchern ist irgendein komisches Raumschiff drauf, aus dem seltsame Laserstrahlen rauskommen. Und Skalzi selber drüber gesagt, das ist sehr erstaunt, aber anscheinend stehen die Deutschen drauf. Ja, Skalzi ist ziemlich erfolgreich. Dieses Old Man's War ist ein relativ präsentes Buch. Es hat da einige Preise gewonnen. Ich habe es damals gelesen und nicht in dem Bewusstsein, dass das Preise gewonnen hat. Entschuldigung, war ein Schluck Wasser. Hab's einfach mal gelesen und tja, vielleicht erstmal zur Geschichte selber. Genau, Hauptperson der Handlung ist John Barry. Zu Beginn des Buches ist er 75 Jahre alt und er begräbt gerade seine Frau oder ist auf dem Friedhof. Seine Frau ist gerade gestorben und er weiß nicht genau, was er noch mit seinem Leben anfangen soll. Und es gibt tatsächlich eine, ja, die Situation ist ungefähr die, dass es eine, wie soll ich sagen, es gibt die Erde und es gibt eine Regierung über der Erde. Also die Erde ist nicht mehr als das Nonplusultra. Es gibt eine Organisation, also die Menschheit hat sich weiter ausgebreitet über mehrere Planeten. Es gibt eine, ha, Blödsinn, was rede ich jetzt wieder? Also es gibt eine Hegemonie, sage ich mal so, ein kleines Sternenreich der Menschheit. Es gibt eine Regierung, die dieses Sternenreich verwaltet. Und diese Regierung, diese interstellare Regierung, hat eben auch eine Armee, das ist die CDT. Und schaut das Ganze so aus, dass man auf der Erde nicht so genau weiß, was diese interstellare Regierung eigentlich macht und beziehungsweise was deren Armee macht. Das Einzige, was auf der Erde wirklich bekannt ist, dass Leute, die über 65 Jahre alt sind, von dieser Armee rekrutiert werden. Also damals diesen, na, die Antithese zu Ender. Bei Ender hat man eben diese 4-, 5-, 6-jährigen Kinder, die in die Klauen der Armee geraten. Und bei Old Man's War ist es so, wir haben diese alten Leute, die von der Armee gesucht werden. Man kann sich dort bewerben, Gerüchte besagen, dass man einen neuen Körper bekommt, einen schönen, jungen, knackigen Körper, und dass, ja, man sich natürlich dafür für meinen Militärdienst verpflichten muss, für zumindest einige Jahre lang. Ja, John Barry weiß eben nichts mehr mit seinem Leben anzufangen, und schreibt sich ein bei diesem CDF und ja, bekommt einen neuen Körper. Juhu. So fängt das Buch ungefähr an. Er verlässt den Erdorbit, bekommt diesen neuen Körper und er bekommt einen Haufen neue Freunde mit dazu, also auch alles alte Leute, die sich von der CDF rekrutiert haben und jetzt alle einen neuen geilen Körper haben. Es kommt dann erstmal zu einer obligatorischen Orgie, also es wird herumgefickt und gevögelt im Weltraum und tja, dann geht auch schon gleich der Krieg los. Also diese Soldaten werden entsendet gegen den Feind. Das sind ein Haufen verschiedener Alienrassen. Warum die Erde da im Krieg ist mit den Alienrassen, das wird nicht genauso angesprochen. Es wird erwähnt, dass eben diese Aliens trickreich sind und zahlreich und alle möglichen Taktiken anwenden und was weiß ich was alles und dass es alles wahnsinnig gefährlich ist und so weiter und so fort. Und tja, deswegen muss sich die Erde irgendwie dagegen wappnen und die Waffe, also die Haupt, naja, wie soll ich sagen, das Militär der Erde, beziehungsweise der Erde, dieser interstellaren Regierung, die hat halt eben diese Soldaten in ihren Reihen und Eingesetzt werden sie tatsächlich als Infanteristen. Das heißt, was da vor allem in diesem Buch passiert, diese Truppe, in der eben John Barry ist, die wird auf verschiedenen Planeten abgeworfen und dort werden dann halt Aliens erschossen. Ende Gelände. Ja, warum das so deprimierend ist, weil es einfach, es ist wahnsinnig öde. Also das Buch fängt relativ interessant an, eben mit dieser Prämisse, dass diese ganzen alten Leute rekrutiert werden. Und man fragt sich natürlich, warum genau alle Leute ab 65 Jahren rekrutiert werden. Vielleicht hat das mit Lebenserfahrung zu tun, vielleicht mit irgendwas mit Gehirn oder irgendwas. Nee, die werden einfach deswegen rekrutiert, weil sie keine andere Verwendung mehr haben und deswegen nehmen wir sie halt mit. Die bekommen halt ihren neuen Klonkörper, was anscheinend das Rückgrat der Armee ist. Also diese Klonkörper sind ein bisschen stärker und schneller und widerstandskräftiger. Tja, die werden dann abgeworfen über ein Schlachtfeld oder man kann sich auch vorstellen, ja, das ganze Buch ist so, ich sag mal so, Zweiter Weltkriegsmäßig kann man sich das vorstellen. Man hat schon diese Truppen und die schießen aufeinander und das war's dann im Prinzip schon. Die Hauptwaffe, die in diesem Buch zum Einsatz kommt, das ist eben, tja, eine Art Sturmgewehr, das alle verschiedene Arten von Munition erzeugen kann. Das war's dann aber schon mit Vorstellungskraft von Skalzi. Es gibt nicht sehr viel mehr her, abgesehen davon. Also ich habe tatsächlich mal auf Wikipedia nachgeschaut, wie es da eben mit Technologie ausschaut in diesem Buch. Und da wird erwähnt, wir haben, na, Skip Drive, eben so eine Art, klar, ein Hyperantrieb für Raumschiffe, damit man schnell von einem Ort zum anderen kommt. Wahnsinnig spannend. Man hat ein Brain Pal. Das ist so ein Aspekt, also in diesen Klonkörper ist tatsächlich ein Computer eingebaut, mit dem man halt, mit dem der, wie soll ich sagen, der Bewohner des Körpers sich unterhalten kann. Sowas wie Siri nur im Hirn drinnen. Tja, dann haben wir die M35, das ist dieses Standard-Infanteriegewehr, das eben diese Infanteristen in die Hand gedrückt kriegen, das eben einen Haufen Munition drinnen hat, das verschiedene Sachen verschießen kann und abgesehen davon relativ langweilig ist. Man hat den Beanstalk, was halt ein Space Elevator ist. Man hat, was habe ich da? Bewusstseinstransfer, das heißt logisch, man kann halt ein Bewusstsein von einem Körper auf den anderen Körper übertragen und dazu kommen noch ein bisschen Nanotechnologie, die halt die Körper überhaupt möglich macht. Also diese Körper sind durch Nanotechnologie aufgebaut und das war's im Prinzip. Ja, man sieht sofort unglaublich langweilig. Also es sind gerade mal so, das Buch hat nicht wirklich eine eigenständige Idee, es sind einfach nur so das Minimum, das Minimal Notwendigste hat man sich halt, hat der Autor sich da zusammengedacht, um eben seine Geschichte zu erzählen. Also am deutlichsten sieht man das an dieser Handfeuerwaffe, das ist einfach nur ein blödes Sturmgewehr oder sonst irgendwas in die Richtung, das eben verschiedene Munitionsarten verschießt. Wahnsinnig spannend. Am Anfang des Buches wird gesagt, dass diese Alien viel gesichtig, trickreich ist. Man weiß nie, aus welcher Richtung der Tod kommt. Kompletter Schwachsinn. Anscheinend gibt es in diesem Universum kein Problem, dass man nicht erschießen kann mit einer MP. Und das war's dann im Prinzip schon. Also tatsächlich ist es so, dass von dieser Gruppe, die sich am Anfang des Buches bilden, diesen alten 14, so wie sie sich selber nennen, es stirbt fast keiner. Es stirbt fast keiner am Schlachtfeld. Wann immer jemand zu Tode kommt, dann ist es durch irgendein blödes Versehen oder durch einen Unfall oder durch eine Unvorsichtigkeit in ein Raumschiff. Also die Leute rutschen eher unter der Dusche aus, als wie sie sich auf dem Schlachtfeld eine Granate einfangen. So ungefähr liest sich das Buch. Teilweise hat man wirklich das Gefühl, dass Kalzi eben, wie soll ich sagen, einen Bodycount nach oben treiben wollte. Oder vielleicht ist es nur eine geschickte Metapher für irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Aber man hat echt das Gefühl, dass am Schluss noch die Leute sinnlose Tode abseits des Schlachtfelds sterben, damit man eben, tja, damit dem unbedarften Leser eben durch das Gefühl vermittelt werden soll, Militär ist gefährlich. Ja, so ist halt der Fall. Das ist eben der Fall. Ja, das war's dann im Prinzip schon. Also wir haben diese alten Leute, es werden Aliens erschossen von dieser CDF. Warum genau? Man weiß es nicht, man bekommt es nicht erklärt. Die Soldaten bekommen es auch nicht erklärt, die sollen gefälligst Aliens abschießen und fertig. Das Buch noch so, dass noch so ein besonderer Twist drinnen ist, der mich besonders frustriert hat, das ist diese sinnlose Aufmüpfigkeit der Soldaten. Also am Anfang gibt es eine hübsche Szene, wo eben alle Leute ihren neuen Klonkörper bekommen. Und da meldet sich auch dieser Brainball gleich mal zu Wort und stellt sich vor: Hallo, ich bin persönlicher Assistent und so weiter und so fort. Und Sie können mir jetzt einen Namen geben. Und John Barry beschließt sich tatsächlich, diesem Brainball den Namen Arschloch zu geben. Und später stellt sich dann heraus, dass 8 von 10 Leuten ihren Brainball den Namen Arschloch gegeben haben. Ja, geil, sehr witzig. Ja klar. Also, das ist der erste Tag vom Militär. Das Militär hat man einen voll geilen neuen Klonkörper gegeben mit einem riesen Schlong. Und ich bin wieder jung und ich fange gerne mal an, das Militär zu verachten. So fängt das Buch an. Also es ist relativ. Ich habe also mir jetzt nicht überzeugt. Tut mir leid. Nicht überzeugt, das ist genau das richtige Wort für das ganze Buch. Ich kann mich damals noch erinnern, ich habe das Buch tatsächlich gelesen, also einen Teil zumindest davon, im Wartezimmer von einem Zahnarzt, der mir eine Wurzelbehandlung gegeben hat. Und das war so mein Dings, die Grundstimmung, die sich durch dieses Buch durchgezogen hat. Also irgendwann einmal werde ich aufgerufen werden und werde kriegen eine schmerzhafte Zahnbehandlung, aber in der Zwischenzeit kann ich zumindest dieses Buch lesen. Und das trifft, wenn immer wenn ich das Buch zurückdenke, dann muss ich an dieses Gefühl denken. Also das Buch ist nicht gut, das ist besser als eine Wurzelbehandlung. Das trifft's immer noch genau für mich. Ich habe dann später festgestellt, dass obwohl ich das Buch nicht besonders, also ich habe es als besonders schlecht in Erinnerung und nicht als besonders gut, es war einfach durchschnittlich, langweilig und so komplett eckenlos. Es hat keine Ecken gegeben, es hat keine Kanten gegeben, es hat einfach vor sich hingeplätschert. Die haben Soldaten, die erschießen die Aliens. Und da gibt es noch so eine blöde Szene, gell, am Anfang des Buches, im ersten Gefecht ungefähr. Und zwar, John Barry hat die geile Idee, und zwar, er benutzt seinen Brainpal, um eben seine Feuerwaffe, dieses zukünftige Gewehr da umzuprogrammieren, damit die eine Sequenz von Patronen verschießt, die den Gegner besonders zuschützen. Ja, dann. Und mit dieser geilen Taktik wird dann diese Schlacht gewonnen. Er dachte, ja, super geil, ich hab's diese Schlacht jetzt gewonnen, weil irgendjemand das Manual von dem scheiß Brainpale gelesen hat. Gratulation, Herr. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwie ironisch gemeint sein soll oder ob das ernst gemeint sein soll, aber es ist einfach eine komplett schwachsinnige Wendung. Also, generell. Sehr viele Leute, die ich über das Buch habe sprechen hören, meinen, es gibt eine ironische und humoristische Grundhaltung in dem Buch, aber die kann ich absolut nicht finden. Das war einfach nur bläh, bläh, bläh. Anders kann ich es nicht beschreiben. Es gibt auch so eine Szene, wo eben John Barry gegen eine Alien-Rasse kämpft oder. Ja, er kämpft gegen eine Rasse. Schön gesagt, es ist ein kleiner Vernichtungskrieg, ein kleiner Genozid, eine ethnische Säuberungsaktion, aber das kann man ja machen, was soll's. Und zwar diese Aliens sind da 20 Zentimeter groß und er ist eben die meiste Zeit damit beschäftigt, die Aliens totzutreten. Ja, wenn man über sowas lachen kann, bitte. Also, ist nicht genau mein Humor. Ja. Das war das Buch auch schon. Es gibt da noch eine überraschende Wendung. Ich habe es noch in. Überraschende Wendung ist dazu versprochen. Ich habe mir dann die Links, den Wikipedia-Artikel zu dem Buch durchgelesen. Und zwar, anscheinend geht es laut Wikipedia in diesem Buch um die Themen des Alterns, der Jugend, der Menschlichkeit und vor allem der Liebe und der Zugehörigkeit von Freundschaft und auch Heirat. Ja, was das angeht, dass John Barry wirklich 75 Jahre alt ist, das spielt in dem Buch absolut keine Rolle. Es ist komplett irrelevant. Wenn dieses Militär schon diese Klonkörper ausstellt, wieso zum Teufel sucht sie sich Leute, die 65 Jahre alt sind? Wieso suchen sie sich nicht einfach, was weiß ich was, Rollstuhlfahrer? Hallo, ihr kriegst einen neuen Körper ohne Krankheit, ohne Handicap, mit allen Gliedmaßen drum und dran. Ihr müsst nur zum Militär gehen. Juhu. Nein, die Leute müssen 65 sein, einfach so. Das ist ja diese willkürliche Grenze. Es hat aber absolut keinen Einfluss auf den Rest des Buches. Im Gegensatz dazu Ender's Game eben, wo man diese Kinder hat. Und diese Kinder sind eben dieser Strohhalm, an dem sich die ganze Menschheit festhaltet. Es hat eine Bedeutung, dass eben diese Kinder rekrutiert werden. Bei Old Man's War ist es nur komplett eine willkürliche Blödsinnigkeit. Ja, so viel zu Jugend, zu Altern, zu ist man in einem Klonkörper noch menschlich? Ja, ist man. Es juckt doch keine Menschen. Und also außerdem hat das andere Autor noch viel besser hinkriegt, als wie Scalzi eben. Und auch diese Liebe, Freundschaft, Heiratsscheiße, wenn das ein tiefergehendes Element sein soll, dann muss ich sagen, ich habe davon nicht viel mitgekriegt. Das ist einfach bloß. Man hat nicht das Gefühl, dass da irgendwas zusammenwächst. Es ist einfach bloß ein Haufen Leute, die gemeinsam zufällig an dem gleichen Ort umherumhängen. Ja, so viel einfach mal dazu. Also bevor ich mir zu viel über das Buch auslasse, ich habe mal zum Schluss noch aufgeschrieben, Vergleich. Also der Vergleich zu Ender's Game, ja, obwohl Ender's Game rund 30 Jahre älter ist als das Old Man's War. Dagegen hat das Kalzi keine Meter, tut mir leid, er kann ja dagegen anstinken. Denn das Game ist einfach auf jeder Ebene, auf der moralischen Ebene, auf der militärischen, auf der schreiberischen, auf der, was heißt eh was alles, zwischenmenschlichen. Name it, you get it. Also auf jeder Ebene ist Ender's Game besser als wie Old Man's War. Aber okay, der Vergleich ist vielleicht ein bisschen unfair, weil wie gesagt, das Buch steht echt weit oben auf jeder Liste. Es ist übrigens auch ein empfohlenes Buch, also es steht auf der Leseliste des United States Marine Corps. Das heißt, wenn man zu den Marines geht, dann wird einem dieses Buch empfohlen. Also ja, ich wüsste von keinem und niemanden, von keiner von niemandem, der ihr ernsthaft der Old Man's War jemanden empfehlen würde. Ja, und weil eben dieser Vergleich so unangemessen ist, muss ich das für andere Bücher herziehen. Und das wäre nämlich Starship Troopers von Heinlein und Forever War von Haldeman, weil nämlich das Buch sich selber darauf bezieht. Beziehungsweise steht es auf Wikipedia. Es gibt auch andere Leute, also man liest es in diesen Amazon-Rezensionen, dass eben, oh mein Gott, Scalzi hat mit da Old Man's War Serie, das goldene Zeitalter, das Science Fiction wieder auferstehen lassen. Er hat eben, ja, was weiß ich was. Er ist die Wiedergeburt von Heinlein, er schreibt halt die gleichen Bücher. Ja, nee, tut er nicht, tut mir leid. Also ich habe das Buch gelesen und ich habe mir irgendwo gedacht, haha, schau mal an, Starship Troopers hat Heinlein geschrieben, das ist ja mit Soldaten, das war schon, das ist der Vergleich, der ist so total daneben. Der Inhalt, es geht in Old Man's War im Prinzip am Ende um überhaupt gar nichts. Es wird wieder irgendwas, wie soll ich das sagen? Also, wenn wir jetzt nur mal Starship Troopers hernehmen, Starship Troopers, wenn wir es jetzt nur ganz kurz anschauen, dann hat man Starship Troopers beschrieben, eine militärische Gesellschaft. Wir haben eine Gesellschaft, in der das Militär ganz oben sitzt. Jeder, der in die Regierung will, der muss vorher zum Militärdienst. Jeder darf zum Militärdienst. Man hat eben diese ganze Gesellschaft, die aufs Militär hin getrimmt ist. Das Militär ist gefährlich. Es gibt Gründe dazu, warum das Militär überhaupt existiert. Und zu dem Zeitpunkt, an dem der Protagonist in Starship Troopers eintritt in das Militär, ist er noch nicht einmal im Krieg. Das heißt, das passiert erst zur Hälfte des Buches, dass eben tatsächlich zu einer kriegerischen Handlung kommt. Die Hälfte des Buches geht es nur um die Ausbildung der Soldaten. Es geht nur um diese Gesellschaft, in der eben tja, diese Militärregierung in der Macht ist. Ja. Und das Buch ist eben reichhaltig. Es gibt auch diesen Film von Peter Verhoeven, in der, also die Verfilmung von Starship Troopers. Und das ist eben dieser Film, das ist eine ironische Brechung von Starship Troopers. Das heißt, es ist eine Hommage, es ist ein fast humoristischer Film, weil eben Starship Troopers als Buch, es ist halt ernst gemeint, aber es hat so viel Substanz, dass man daraus einen guten Film machen kann, der ironisch ist und der trotzdem noch Sinn macht. Also das Gleiche bei Old Man's War anzugehen ist komplett unmöglich, weil es gibt einfach zu wenig Inhalt, über den man reflektieren könnte. Und was das andere Buch angeht, das halt aus der gleichen Zeitperiode kommt, das wäre dann Forever War von Haldeman. Und ja, auch da gibt es halt um Krieg gegen Aliens und das Kernelement in Forever War, das ist eben dieser Soldat, der zwangsrekrutiert wird, um im Krieg gegen den Tauren zu kämpfen. Und der Witz in dem Buch ist eben, dass halt zwischen den Einsätzen diese Soldaten verschifft werden von einem Stern zum nächsten, was halt Jahre dauert, am Ende des Buches sogar Jahrhunderte. Und währenddessen, also während sie von einem Einsatz zum anderen Einsatz springen, vergehen eben Hunderte von Jahre. Die Soldaten wissen nicht, was sie da vorfinden werden. Vielleicht ein Gegner, der ihnen selber 50 Jahre hinten nach ist, vielleicht ist er schon 200 Jahre in der Zukunft, also von der Waffentechnik her. Und auf der anderen Seite hat man eben zu Hause einen Planeten, das immer weiter entfremdet von den Soldaten, die eben für diesen Planeten kämpft. Ab einem gewissen Punkt zum Beispiel sind auf der Erde alle Menschen homosexuell, ja, aus Gründen der Geburtenkontrolle. Das heißt, ja, es gibt anscheinend ein Gen, das das bestimmt, und dieses Gen wird einfach umgepolt, und alle Menschen, wir alle, also alle Frauen werden eben lesbisch, alle Männer werden schwul, einfach aus dem Grund, dass eben, tja, dann die Geburtenrate entsprechend niedriger bleibt und fertig. Also, am Ende hängt eben dieser Soldat irgendwo auf einem fremden Planeten fest, und seine ganze Truppe besteht aus homosexuellen Männern und Frauen. Es ist halt ein witziges Element, es ist ein interessantes Element, also man hat dieses Ding der Entfremdung des Soldaten zur Gesellschaft, das er kämpft. Das ist halt ein wahnsinnig gut geschriebenes Buch. Es ist halt ein Buch, halt, das halt da einen Krieg als Thema hat. Und ja, wenn man jetzt sagt, dass Scalzi diese beiden Bücher genommen hat und daraus halt seine Zeit, also diese eine Hommage an diese goldene Zeitalter dieser Science Fiction geschrieben hat, da ist das kompletter Schwachsinn, weil es reicht hinten und vorne nicht. Das ganze Buch ist einfach nur runtergebrochen, weichgespielt. Es ist es passiert nichts, es hat keine Aussage. Die Soldaten kämpfen nicht einmal für irgendwas, also sie sind halt im Militär, logisch, also sind Soldaten, logisch, Soldaten kämpfen eben, auch logisch. Warum, wofür, weswegen, wird nicht gesagt, ist auch nicht so wichtig. Warum diese Soldaten, warum dieser, jener, so ist dann, es ist alles so, Hauptsache es wird geschossen, Hauptsache es geht was weiter, Hauptsache es werden Aliens umgebracht. Es ist einfach nur eine Reduzierung auf das Notwendigste. Und mir wurde gesagt, oder es wurde erwähnt, dass eben Scalzi wahnsinnig gut handwerklich schreibt, dass alle seine Bücher, also, tja, gut lesbar sind, und dass darin vielleicht der Zauber verborgen ist, dass eben, obwohl die Story nicht viel hergibt, der Plot nicht viel hergibt, dass man eben rein dadurch, dass eben alles so fluffig geschrieben ist, tja, dass man alles einfach so weglesen kann. Ja, nee, kann ich nicht behaupten. Also wie gesagt, ich werde mit diesem Buch ewig diese Zahnarztbehandlung verbinden, und diese Muffigkeit von Zahnarztwartezimmer, genau das strahlt dieses Buch für mich aus. Und ich habe es später mal im zweiten Buch von Scalzi probiert. Ja, was das angeht. Zweites Buch von Scalzi probiert, Red Shirts. Ich habe den Podcast schon aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob ihr den früher ausstrahlen wollt und diesen später, wie dem auch sei. Tatsächlich habe ich mir erst vor einer Woche das Humble E-Book Bundle gekauft, im guten Glauben. Habe dafür 13 € gezahlt oder $13. Da waren ein paar gute Bücher dabei und erst heute erfahre ich, dass ich noch ein paar extra Bücher oben drauf bekommen habe. Und darunter war auch wieder ein Buch von Scalzi und zwar The God Engine. Ja, das Buch werde ich noch lesen. Vielleicht ist er auf Englisch besser als wie auf Deutsch. Vielleicht liegt es nur an der Übersetzung, dass sich der Scalzi nur liest für mich wie eingeschlafene Füße. Naja, jeder Mensch hat noch eine Dings eine Chance verdient. Ja, das war's jetzt mit dem Vergleich zwischen diesen Büchern. Was die Verfügbarkeit angeht, es müsste eigentlich alles auf Deutsch als E-Book und als Taschenbuch verfügbar sein für wenig Geld. Kann man natürlich auf Englisch auch lesen und zwar billiger. Ja, das dürfte es dann gewesen sein. Also, ja, ich schätze mal, das war's noch für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören!